TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
Das Thema, welches die Börsen derzeit bewegt, ist das Thema Digitalisierung, Cloud und natürlich künstliche Intelligenz, Texte, Sprache, Bilder, Videos, Investmententscheidungen, Big Data, die Anwendungsfälle und auch die Leistungsfähigkeit sind absolut erstaunlich. Sicherlich auch viel Euphorie in den Preisen drin, das soll aber heute gar nicht unser Thema sein. Wir drehen das Thema nämlich weiter. Die KI zum Beispiel befindet sich nicht im luftleeren Raum, ganz im Gegenteil, es braucht Prozessoren, Rechner, ganze Rechenzentren. Was dort dahinter steckt und was das für Investmentchancen eröffnet, das haben sich meine Gesprächsgäste ganz genau zeigen lassen. Und sie waren beeindruckt, sind es immer noch. Stellt euch doch bitte den Hörern ganz kurz vor.
Schönen guten Tag, mein Name ist Patrick Vogel, ich bin bei der TBF, Leiter strategisches Asset Management und im Portfolio Management und schaue mir da eben ganz speziell natürlich die Aktienseite an.
Und ich bin Max, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren bei TBF und bin als Portfolio Manager auf der Technologieseite zuständig.
Patrick und Max. Max, beginnen wir doch mit dir. Zunächst einmal, was genau ist denn so ein Rechenzentrum? Wie kommen wir denn mit dieser Technik, mit dieser Technologie in Kontakt?
Also ein Rechenzentrum kann man sich vorstellen wie ein Herzstück des Internets. Ohne die Rechenzentren funktioniert das ganze System nicht. Und jede Anwendung, die wir im Internet benutzen, also wenn wir beispielsweise eine Webseite des lokalen Supermarkts öffnen oder wenn wir uns über Instagram einloggen, wenn wir ein YouTube-Video schauen, wenn wir Google-Bilder benutzen, all das funktioniert nur, weil wir auf ein Rechenzentrum zugreifen, welches diese Inhalte speichert und für uns zur Verfügung stellt. Und diese Rechenzentren kann man sich so vorstellen, die sind auf der ganzen Welt dezentral verteilt. Und wir greifen von uns zu Hause dann irgendwo auf dieser Welt auf ein Rechenzentrum zu, wo diese Datei liegt, die wir benötigen. Diese Rechenzentren sind meist an gewissen Hotspots versammelt, aber man kann sich das wirklich so vorstellen, dass dieses Netz weltweit gespannt ist und wir darauf zugreifen können. Und wichtig zu verstehen ist auf jeden Fall in dieser Thematik, dass es zwei Arten von Rechenzentren gibt. Einmal schauen wir uns die klassischen Rechenzentren an. Die bedienen genau diese Anwendungsfälle, wo ich gerade ein paar Beispiele gebracht habe. Und die machen auch den Großteil des Internets aus. Was aber in letzter Zeit immer mehr in den Fokus gerückt ist, gerade so in der Aktienwelt, das sind die Hyperscaler. Das sind also genau diese KI-Rechenzentren, die von Microsoft und Co. betrieben werden und wirklich diese letzte Generation von Nvidia verbaut haben und sowas wie ChatGPT trainiert haben.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn es diese Rechenzentren schon eine Weile gibt, jetzt vielleicht die neuere Generation, Hyper hast du sie genannt, aber vielleicht an Patrick die Frage, warum stehen diese Rechenzentren denn jetzt so dermaßen im Fokus?
Ja, das ist genau die Beschleunigung, die wir jetzt eben sehen durch das ganze Thema künstliche Intelligenz. Das heißt, in ursprünglichen Situationen waren die Rechenzentren darauf eben angelegt, wird irgendein PDF abgerufen oder eine Zoom-Konferenz funktioniert und dafür stehen die einfach zur Verfügung. So waren auch die ursprünglichen Wachstumsprognosen, ja. Noch im Januar 2023 kam McKinsey raus und hat gesagt, 10% Wachstum für diesen Sektor, das für die Digitalisierung und so weiter. Das ist das Gesetz für die nächsten Jahre bis 2030. Jetzt aber eben mit dieser Einführung der ganzen künstlichen Intelligenz wird eben klar, dass neuere Chips benötigt werden. Und das heißt, mit einem neuen Chip brauche ich ein neues Rechenzentrum, was gebaut werden muss, ja. Die sind natürlich dann anders, weil ich eine höhere Energiedichte dann jeweils da drin habe. Ja? Und ich habe sogar Unterschiede in, trainiere ich jetzt nur irgendwelche künstlichen, intelligenten Modelle oder wende ich sie dann später auch an. Und um dafür eben die passenden Rechenzentren aufzubauen, ja, da muss ich dann eben zusehen, okay, was sind dann eben meine Wachstumsraten, die da jetzt nochmal auf diesen Trend oben drauf kommen, auf diese normale Digitalisierung, sage ich mal. Und so kam es eben, dass wir von diesen 10% ursprünglichen Wachstumsschätzungen eben nach und nach hochgegangen sind. Also Anfang diesen Jahres kam dann die Internationale Energieagentur und hat gesagt, nee, das sind nicht mehr 10%, sondern 15%. Und das auch schon über die nächsten 4 Jahre. Also hat es viel, viel schneller quasi dargestellt. Plus, sie haben gesagt, naja, wenn das halt noch mehr diesen Treiber bekommt, das Unterschiedliche daran forschen, dann kann dieses Wachstum eben auch hochgehen bis auf 23%. Prozent. Und deshalb unterhalten wir uns, weil das natürlich gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt. Gerade gestern hatten wir ein Unternehmen uns angehört, die dann eben gesagt haben, naja, man muss sich mal vorstellen, ja, die ganzen Stromnetze, ja, das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, was ich basierend mache auf Planungsannahmen für die nächsten 30 Jahre. Und da habe ich auf einmal jetzt so eine, kann ja fast schon sagen, eine Sprunginnovation drin, ja, die mir so eine 30 Jahre Planungsphase einfach nur mal ein bisschen erschwert.
Max hatte gesagt, das Ganze auf der ganzen Welt dezentral aufgebaut. Welche sind denn da die wichtigsten Standorte? Woran orientiert man sich da?
Genau, das ist jetzt natürlich nochmal das Problem. Es geht dann überall auf die Welt hin, ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja selbst weltweit immer mal so Internetknotenpunkte. Ja. Und an diesen Internetknotenpunkten oder auch dann teilweise ist auch die Finanzindustrie, die da sehr bestimmt ist, ne, weil die natürlich immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt hat, ein schnelles Netz zu haben, um eben immer brandaktuell zu sein, habe ich so, ich sag mal, unterschiedliche lokale Standpunkte, die das dann natürlich alles konzentrieren. Ja. Der größte ist definitiv in Virginia in den USA. Da muss man sagen, der hängt eigentlich fast alle anderen ab. Ja. Virginia ist so groß wie die vier nächsten Standorte. Ja. Also da finde ich quasi 4000 Megawatt an Kapazitäten. Man rechnet immer pro Rechenzentrum. Die Einheit dafür ist eigentlich immer so die Megawatt Stromgröße, die so im Maximum verbrauchen können. Ja. Und wenn ich sage, in Virginia befinden sich quasi 4000 Megawatt, dann bedeutet das aber, dass die nächstgrößeren, das ist dann Singapur, Tokio, London und Frankfurt, ja, die sind zusammen gerade mal so groß wie Virginia. Das ist eben auch diese Problematik daran. Das verteilt sich hier nicht über die ganze Welt, sondern das ist eben ein Problem, weil ich dann quasi immer an lokalen Standorten habe. Beispielsweise, und das ist mit das größte Problem, was wir dann sehen, dass dann an diesen Standorten natürlich die Stromnachfrage sehr stark steigt. Ja, das beste Beispiel ist Irland. In Irland ist jetzt schon der Anteil an der Stromnachfrage von diesen Rechenzentren, an der gesamten irischen Stromnachfrage, bei 17%. Und das ist, wenn wir jetzt sehen, okay, der ganze Trend geht weiter, der kann bis in 2026 auf 32% ansteigen. Das ist natürlich, da muss man sagen, boah, so ein Stromnetz, ob das dafür gewappnet ist, ist einfach schwierig.
Das Virginia Deutschland, das ist ja in Frankfurt. Also in Frankfurt ist ja ein riesen Rechenzentrum. Da sind auch die großen Internetknoten. Das merken wir immer, wenn da irgendein Bagger unwissend was aufreißt und dann die Bahn nicht mehr fahren kann oder die Lufthansa nicht mehr fliegen kann. Und genau dort habt ihr einen Besuch abgestattet. War das eine heiße Angelegenheit, wenn da so viel Strom gezogen wird, Max?
Also relativ heiß war es nicht. Wenn ich mich jetzt so in so einen Serverschrank reingestellt hätte, wahrscheinlich schon. Aber fangen wir mal von vorne an, ja. Wir waren dort bei einem Rechenzentrum vor Ort. Wir waren bei Equinix. Das ist einer der größten Betreiber weltweit für diese Rechenzentren oder vielleicht auch der größte. Und tatsächlich ist Frankfurt für Equinix der größte Standort auf der Welt. Also man sieht daran mal wieder, Deutschland ist in diesem Thema eigentlich einer der führenden Länder. Das liegt daran, dass Deutschland vom Standort relativ attraktiv ist, weil der Strommix ist sehr grün, sehr nachhaltig, was natürlich vom Image her für diese Betreiberfirmen sehr interessant ist. Und auch die Regulatorik ist sehr transparent. Also man kann hier Jahre, Jahrzehnte voraus planen, weil der deutsche Staat sich bemüht, hier klare Gegebenheiten zu schaffen. Und wir waren eben in einem von diesen Rechenzentren vor Ort. Das Interessante dort in Frankfurt ist, dass dort tatsächlich alles, was Rang und Namen auf der Welt hat, also auch diese ganzen amerikanischen Internetfirmen, sind dort Kunde und betreiben dort in diesem Rechenzentrum auch ihre Server. Auch ein tolles Beispiel dafür ist zum Beispiel die Deutsche Börse, die ihren ganzen Internetauftritt, also alles, was rund um die Deutsche Börse passiert, über dieses Rechenzentrum in Frankfurt betreibt. Und wir haben uns das eben angeschaut.
Was gibt's denn da zu sehen? Ich meine, da wird ja nichts hergestellt. Sind das dann irgendwelche langweiligen grauen Kästen, die leise vor sich hin summen? Oder was war so dein erster Eindruck?
Ja, genau so ist es. Wenn man sich das mal so ein bisschen bildlich vorstellen will, es sieht tatsächlich aus wie ein Fabrikgelände. Also riesige graue Kästen, einer neben dem anderen. Und von außen sieht das relativ unscheinbar aus. Aber von innen ist es eigentlich echt spannend gewesen. Also jeder, der den Film Matrix gesehen hat, hat sich da so ein bisschen wiedergefunden, weil diese Server tatsächlich dann auch in Reihe und Glied aufgestellt sind. Das sind die sogenannten Server Racks, wo dann Stück für Stück in Reihe und Glied eben die Rechenleistung produziert wird. Aber es ist nicht nur diese Server stehen dort, sondern wichtig ist zu wissen, dass da ein riesiges Ökosystem dazugehört. Also zum Beispiel die Kühlung ist elementar. Jeder kennt das von zu Hause oder von der Arbeit, wenn man so einen PC hat und der ist ein bisschen am Rödeln, dann entsteht da auch Hitze. Und genauso ist es dort natürlich auch. Diese Hitze muss dann runtergekühlt werden, damit diese ganzen Hochleistungschips nicht überhitzen. Und dafür wird dann heutzutage noch Luft benutzt, also sogenanntes Air Cooling. Da findet man dann auf dem Dach von diesen Rechenzentren findet man riesige Belüftungsanlagen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Eine ist so groß wie so ein Fußballtor und davon stehen dann 15 pro Rechenzentrum auf dem Dach rum und saugen die Luft von außen an und pumpen die gekühlte Luft dann direkt in die Server rein, damit das Ganze eben gekühlt wird. Und spannend zu sehen ist auf jeden Fall, dass der Trend vom Air Cooling dann in Richtung Liquid Cooling geht. Das ist ein Thema, was gerade so an der Börse ziemlich heiß gekocht wurde, wortwörtlich, weil dann nicht nur mit Luft gekühlt wird, sondern mit Wasser gekühlt wird. Da werden dann einfach Wasserrohre in diese Server-Racks reingeleitet. Mit der Oberfläche wird dann gekühlt. Das kalte Wasser leitet die Wärme ab und dadurch wird die Hitze abtransportiert. Und das ist einfach von dem her spannend, weil gerade so alles, was mit der künstlichen Intelligenz am Kommen ist, braucht natürlich immer mehr Rechenleistung. Und das erzeugt dann auch 5-mal so viel Wärme wie so die klassischen Anwendungen, die wir kennen. Und dementsprechend steigen auch die Anforderungen. Von daher ist für uns dieses Thema Liquid Cooling super spannend, gerade an der Börse. Und um das Ganze noch abzurunden, gehört natürlich auch die Stromversorgung mit dazu. Und da gibt es dann jede Menge Lieferanten, die unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen liefern. Das heißt, damit dieses Rechenzentrum auch immer online bleiben kann, hat man diese USV-Anlagen, die dann im Millisekundentakt hin und her schalten können zwischen Stromversorgung aus dem Stromnetz, Batteriespeicher oder im Notfall sogar auf Dieselgeneratoren.
Auf der einen Seite die Rechenleistung, die dann Strom braucht, die Rechner werden heiß, die müssen runtergekühlt werden, Luft reicht nicht mehr, jetzt muss man das mit Wasser machen. Also da kann man sich schon irgendwo vorstellen, dass das eine Infrastruktur braucht. Patrick, du hast ja schon mal ein paar Zahlen jetzt hier genannt, auch das so ins Verhältnis gesetzt. Irland war das, glaube ich. Wie viel Strom wird verbraucht für diese Rechenzentren? Das sind ja schon ziemliche Unverhältnisse. Also zum einen brauche ich dann ein entsprechendes Stromnetz, dass der Strom kommt. Ich muss den Strom auch entsprechend herstellen können und unterbrechungsfreie Stromversorgung, also entsprechende Backup-Lösungen brauche ich ja auch. Also das trivial klingt das jetzt nicht.
Das ist es auch nicht. Equinix hat dann gesagt gehabt, Deutschland ist ein wichtiger Standort und dann muss man sich eben vor Augen führen, warum ist das so? Ja? Viele schimpfen dann ja immer über, in Deutschland ist alles immer so langsam und so weiter. Aber was wir tatsächlich haben, ja, ist ein sehr stabiles Stromnetz. Ja, wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern, ja, da kommen Blackouts oder diese ganz, ganz kurzen Ausfälle im Stromnetz kommen viel häufiger vor. Gerade in den USA ist das ein richtig kompliziertes Thema und daher kommt es dann eben auch, dass ich genau diese Backup-Systeme immer brauche. Normalerweise sind wir so bei einem 3, 4, 5% des Stromverbrauchs sind wir so, das ist in den USA so, das ist in Deutschland so, ja, aber das ist natürlich, das kann jetzt immer ansteigen, ja, desto mehr ich an diesen neuen Kapazitäten hinzufüge, desto größer wird natürlich mein Anteil. So, und da sind natürlich jetzt die Staaten dann auch in Halb-Acht-Stellung gegangen, ja, weil gesagt wurde, desto mehr ich jetzt diese Stromnachfrage eben hochfahre, ja, desto kritischer wird das natürlich für meine Infrastruktur, weil ich möchte natürlich nicht, dass mein Netz instabil wird. Und dementsprechend gibt es auch schon Vorschriften, ja, dass dann gesagt wird, okay, für neue Rechenzentren, die ans Netz gehen sollen, da müssen schon ein paar Effizienzsteigerungen drin sein, ja. Ich muss auch abgekoppelt laufen können vom Netz, ja, dass ich das Netz eben nicht belaste und. Da gibt es richtig strenge Vorschriften teilweise. Neben der Effizienz, sage ich mal, das ist dann natürlich etwas, wenn ich dann dran denke an, okay, wie kann ich meine größten Effizienzen fördern? Ja, das ist, schaue ich mal an, wie ist der Energieverbrauch von einem Rechenzentrum? Ja, dann würde ich sagen, gehen so 40% des Energieverbrauchs geht rauf wirklich über die Anwendung der Server. Die anderen 40% ist tatsächlich über die Kühlung und dann habe ich eben noch 20% übrig. Das ist einfach nur für das Betreiben des Ganzen drumherum. So, das heißt aber, dass ich über die Kühlung schon mal deutlich effizienter werden kann, wenn ich das schaffe, besser zu gestalten. Das nächste Thema wäre dann, der Max hat das schon gesagt, dass mit diesem ganzen Schritt hin zu künstlichen Intelligenz und den Chips da drin, ja, habe ich 5-mal so viel Stromverbrauch, wenn ich von einem normalen Chip Richtung einem dieser KI-Chips wechsle. Ich habe aber auch eine Hitzeerzeugung, die 5-mal so viel ist. So, So, wenn ich jetzt Hitze erzeuge, dann kommt dem Ersten in den Sinn, ah ja, okay, komm, dann nutzt doch die Hitze weiter. Ist ein guter Punkt, will man auch machen. Aber brauche ich erstmal Techniken dazu, um diese Hitze dann am liebsten auch in ein Abwärmenetz zu bekommen. Das sind aber dann so die Vorschriften, die werden dann jetzt auch kommen. Das wird immer wichtiger werden für die Effizienz. Und dann kommt noch hinzu, dass gesagt wird, und dann bitte auch den Strom, den du beziehst, aus erneuerbaren Energien. Ja, das ist gerade in Europa so. Und da sieht man dann schon die ersten Konsequenzen. Dann geht so eine Alphabet, kauft dann einfach für 1 Milliarde Windparks zusammen in Europa. Zum Beispiel vor der Küste Hollands kaufen die sich dann einen Windpark und der versorgt dann quasi die Rechenzentren in den Niederlanden und deren Head Office dann mit sauberer Energie. Das sind so die neuen Trends, die jetzt erfolgen müssen quasi, damit diese Rechenzentren nicht zu sehr uns alle am Strommarkt belasten.
Ja, ist schon krass. Da könnte man dann sagen, ich schalte mal die Fußbodenheizung an und stelle eine Suchanfrage bei Google dafür, damit da entsprechende Hitze dann erzeugt wird, die dann wie die Fernwärme eingespeist wird.
Das ist ein sehr guter Punkt, wenn ich den noch mal ganz kurz ansprechen darf. Ja, wenn du nämlich sagst, die Google-Anfrage. Daher kommt's ja eigentlich, ja. Wenn ich jetzt mal vergleiche, eine normale Google-Nachfrage, ja, damit verbrauchst du so circa 0,3 Wattstunden Strom. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, okay, du machst jetzt nicht eine Google-Anfrage, sondern nutzt ChatGPT. Klar sind die Anfragen ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz, die ganzen Kapazitäten, die ich dann dahinter abrufe, damit bin ich bei 2,9 Wattstunden. Also, ne, das ist der Anstieg, circa um das Zehnfache.
Faktor 10, genau, ja.
Genau, richtig. So. Und wenn ich das aber hochrechne auf 9 Milliarden tägliche Anfragen, ja, dann komme ich auf einen Zuwachs. Ja, da bin ich so fast in der Stromnachfrage Deutschlands, der obendrauf nochmal kommt auf das ganze System.
Das sind so Sachen, da macht man sich als Anwender gar keine Gedanken. Also, oh, ich google das mal schnell. Und dass da hinten dann Strom gebraucht wird, dass der hergestellt werden muss, der auch bezahlt werden muss. Und jetzt noch mit der KI noch ein Faktor 10. Also, das ist schon interessant. Ja, wer sind denn jetzt, um das Ganze auch für den Investor weiterzudrehen und interessant zu machen, wer sind denn jetzt die Profiteure dieses Aufschwungs?
Das ist natürlich jetzt die Kernfrage. Wie können wir davon profitieren? Wie kann der Investor davon profitieren? Wir haben es auf jeden Fall jetzt gesehen in der Berichtssaison, die aktuell läuft. Definitiv ist das Thema KI immer noch total präsent und vor allem das Thema Rechenzentren ist enorm präsent. Die ganzen Firmen kündigen an, also wir reden hier wirklich von den ganzen Top-US-Firmen, Meta, Microsoft, Google und Co., die sagen, wir fahren unsere CapEx, also unsere Infrastrukturausgaben, jetzt hoch in das Thema Rechenzentren, weil wir sehen, dass die Nachfrage enorm ist. Das heißt, auf jeden Fall die ganzen Anbieter, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, profitieren von diesem Trend. Aber dazu gehören natürlich auch die ganzen Zulieferer. Das heißt, wir haben ja vorhin mal über die Kühlung gesprochen. Liquid Cooling ist so ein Thema, was total interessant ist, wo wir auch erst ganz am Anfang stehen, oder so die USV-Maschinen, unterbrechungsfreie Stromversorgung. Da gibt es viele Zulieferer. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass die ganze Rechenleistung ja irgendwo herkommen muss. Das heißt, dazu gehören die ganzen Halbleiterchips, so gerade im GPU-Bereich. Um die KI-Modelle zu trainieren, kennen wir ja das ein oder andere Unternehmen, was ziemlich im Fokus steht. Aber auch zum Beispiel Arbeitsspeicher sind sehr gefragt, weil diese Daten in Höchstgeschwindigkeit lokal verarbeitet werden müssen. Dann gibt es Firmen, die diese ganzen Chips verarbeiten und in einen Server verbauen, der dann bereit ist, um im Rechenzentrum ins Regal geschoben zu werden. Also das sind Zulieferer, die profitieren. Was zum Beispiel auch ein spannender Trend ist, sind die ganzen Festplattenlieferanten, wo man dachte, oh, die sind ein bisschen eingerostet in den letzten Jahren. Nein, die sind gefragter denn je, weil diese KI-Modelle natürlich auch immer größer werden und deutlich mehr Speicherplatz brauchen. Also wir sehen, es gibt in diversen Richtungen Profiteure von diesem Trend und wir versuchen diese Trends natürlich immer einzufangen und das abzubilden in unseren Portfolien. Also über diese ganze Energiethematik, die Patrick ja jetzt thematisiert hat, all diese Unternehmen, die davon profitieren, versuchen wir im Smart Power natürlich unterzubringen, der ja thematisch genau in diese Richtung spielt. Die ganze Geschichte rund um die Halbleiter, Festplatten, Server und so weiter, die versuchen wir natürlich ein bisschen bei uns so im Technologiefonds aufzufangen, wo dann das ganze Spektrum an KI untergebracht ist.
Ich versuche das mal zusammenzufassen. Rechenzentren sind das Herz der nationalen und globalen digitalen Infrastruktur und sich mit der Technik und dem Bedarf intensiv auseinanderzusetzen, kann das Herz des Investors höher schlagen lassen. Patrick Vogel und Maximilian Dreide von DBF, danke für eure Erläuterungen.
Danke dir.
Danke. Bis dann. Ciao.
Wichtiger Hinweis. Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter 12 Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Fonds oder Strategien können aufgrund der Zusammensetzung und der Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität aufweisen. Das heißt, in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser, bzw. des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Informationen oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.